möchte ein Gotteswort lesen vor dem Gebet, ehe wir gemeinsam beten, aus dem Propheten Jesaja, aus dem 48. Kapitel, von Vers 16. Jesaja 48, von Vers 16. Tretet heran zu mir, vernehmt dies, ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Nein, seit der Zeit, wo es vor sich geht, bin ich dabei gewesen. Jetzt aber hat Gott der Herr mich gesandt und seinen Geist. So hat der Herr gesprochen, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich, der Herr, dein Gott bin es, der dich lehrt, zu tun, was dir zum Heil dient, der dich auf dem Wege leitet, den du gehen sollst. Ach, dass du auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre deine Wohlfahrt geworden wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie die Wellen des Meeres. Dann würde deine Volksmenge dem Sande gleichen und deines Leibes Sprösslinge den Sandkörnern. Und ihr Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor meinem Angesicht hinweg. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Wir können nur bestätigen und können nur sagen, unser Gott hat nicht im Verborgenen geredet. Er redet mit uns von Angesicht zu Angesicht, wie ein Vater zu seinen Kindern. Und wir müssen es immer wieder sagen, wir sind sein Volk. Wir sind seine auserwählte Schar. Und er möchte nur, dass wir in der Tat auf den rechten Wege wandeln und nach seinem Worte Ausschau halten. Und das ist unser Verlangen auch heute Morgen. Und er sagt und ruft uns hierzu, tretet heran zu mir, vernehmt dies. Ja, und wir dürfen heute Morgen herantreten und vernehmen die Worte, die er uns aufs Neue aus Gnaden zurufen wird. Dafür wollen wir ihn preisen und ihm die Ehre geben und aufnehmen in unsere Herzen. Wir möchten jetzt ihm gemeinsam die Ehre und die Anbetung darbringen. Dazu wollen wir aufstehen. Treuer Gott, der du den Himmel und die Erde geschaffen, der du zu uns redest, du hast geredet zu deinen Propheten, du hast sie aufgerufen, dass sie dein Volk das sagen, was du ihnen zu sagen hast. Und bis in unsere Tage hast du nicht aufgehört zu reden und redest weiter. Du willst uns zubereiten für dein baldiges Erscheinen. Du willst uns fertig machen für dein Reich, für deine Herrlichkeit. Wir beten dich an in unserer Mitte. Wir sind hier versammelt als dein Volk, als die Herde deiner Hand. O Herr, und du redest nicht in unverständlicher Weise, sondern in verständlicher Weise. Schenk Gnade uns allen, mir und uns allen, dass wir dein Wort beherzigen. Du hast gestern Abend so wunderbar geredet, hast uns gezeigt dein Wort und was geschehen wird, o Herr. Bei dir war am Anfang das ausgesprochen, was am Ende geschehen wird. Dank sei dir, o Gott, dass wir dieses beherzigen dürfen und dass wir wissen, nicht ein Wort ist hinfällig, sondern alles wird sich erfüllen, Herr, was dein heiliger Mund geredet hat, von Anbeginn her, bis in alle Ewigkeit. Auch dieses Wort hat Gültigkeit heute Morgen, dass wir herantreten zu dir, o Herr. Und wir sind gekommen, o Herr. Nicht nur, dass wir einen Menschen hören, sondern dass wir dich hören und dein Wort, Herr. Anbetung deinem wunderbaren Namen. Sei jetzt weiter mit uns, Herr, während wir dein Wort hören werden. Wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Amen.
Wir setzen uns. Vielleicht singen wir noch einige Chorusse gemeinsam. Der Gesangleiter ist heute Morgen nicht anwesend, er muss arbeiten. Wir singen: Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher.
Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher.
Das glauben wir von ganzem Herzen, das haben wir bereits gesehen, gehört und zum großen Teil miterlebt, dass dies der Tag ist, von dem Propheten und Apostel und unser Herr gesprochen haben. Dies ist die Zeit. Und wenn wir den Begriff Tag wählen, dann meinen wir nicht 24 Stunden. Schon der Prophet Jesaja und auch Paulus führt es an dem Brief an die Korinther aus. Dies ist der Tag des Heils. Dies ist die angenehme Zeit. Und wenn wir singen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, dann singen wir das an jedem Tage, so Gott es uns ins Herz legt, ohne da an 24 Stunden zu denken. Viele Propheten und auch Apostel haben sich danach gesehnt, diesen Tag und diese Zeit mitzuerleben, und sie sind uns vorausgegangen, ohne es gesehen und erfahren zu haben. Uns hat Gott begnadigt, hat uns in diese Generation hineingestellt, damit wir jetzt den Tag der gnädigen Heimsuchung unseres Gottes erkennen und dass wir Anteil an allem haben, was Gott tut. Von Anfang an, als ich Bruder Brenhim im Jahre 55 hörte, entstand in mir ja eine tiefe Sehnsucht, Gott zu dienen, Gott zu erleben und mit dem, was ich verkündige und lehre, vor ihm zu bestehen und nicht nur allein, sondern mit all denen, die Gottes Wort gehört haben. Und wir merken, dass die Zeit dem Ende zugeht. Ich habe in den vergangenen Jahren, besonders als 77 vor der Tür stand, ganz klar geschrieben, das Jahr wird kommen und gehen, ohne dass sich erfüllt, worauf Menschen gewartet und was sie angekündigt haben. Und ich habe es sogar noch durch den Drang des Geistes tun müssen mit dem gegenwärtigen Jahr 84. Aber glaubt es mir, ich würde es nicht wagen, noch einmal von jetzt ab zu schreiben, das Jahr wird anfangen und es wird enden, ohne das, was geschehen ist. Irgendwann nahen wir uns dem Ende der Endzeit. Irgendwann ist es soweit. Ich werde von jetzt ab zwar nicht wagen, Zeiten festzulegen, aber genauso auch nicht zu schreiben, ein Jahr wird kommen und ein Jahr wird gehen. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass wir ganz nahe ganz nahe einer Sache sind, die Gott unter seinem Volke tun wird, weil er es verheißen hat. Und daher all die Prüfungen, daher all die Dinge, die ein Hindernis bilden sollen. Aber lasst mich's euch nicht in Vermessenheit, aber im Glauben sagen. Die Hindernisse, die der Feind in unseren Weg stellt, sind nicht dazu gedacht, dass wir darüber stolpern, sondern dass wir sie überwinden und dass wir als Sieger auf der anderen Seite unsere Bahn mit dem Herrn weitergehen, ihm vertrauen und dankbar weiter entgegennehmen, was er uns zu sagen hat. Wir sind nicht dazu bestimmt, an einem Hindernis stehen zu bleiben. Wir sind dazu bestimmt, es zu überwinden durch die Kraft Gottes und unseren Weg mit Gott weiterzugehen. Prüfungen werden bis ans Ende kommen. Niemand braucht darum zu beten, dass er davor verschont bleibe, denn das wird nicht der Fall sein. Aber wenn wir unser Augenmerk auf das richten, was Gott gesagt hat, und darum bemüht sind, an dem, was er tut, Anteil zu haben, dann haben wir die Hauptsache, auf die wir uns konzentrieren, und alles andere dürfen wir dann doch durch die Gnade Gottes überwinden und hinter uns zurücklassen. Oft genug ist es gesagt worden, man kann nicht gleichzeitig stehen und gehen. Man kann nicht gleichzeitig zurückschauen und das Ziel irgendwo vor Augen haben. Man muss sich entscheiden, was man möchte. Wer zurückschauen will, kann es tun, muss sich dann aber nicht wundern, wenn er wie Lots Weib plötzlich stehen bleibt und die Füße bewegen sich nicht mehr. Nur der Unglaube schaut zurück. Der Glaube hat nichts, wonach er zurückschauen könnte. Der Glaube schaut auf zu Jesus Christus, unserem Herrn. Und er ist ja mehr als imstande, uns vorwärts zu bringen und über alles hinweg zu helfen. Auch das ist oft genug gesagt worden. Da, wo wir keinen Weg mehr sehen, wo alles zu ist, da vermag er einen Weg zu bahnen. Und wenn es mitten durch das Rote Meer wäre. Das Volk Israel stand doch da, die Knie mögen gezittert haben. Und der Herr ging ihnen voraus. Nicht Mose bahnte den Weg, Mose hob seine Hand und den Stab. Gott, der Herr, bahnte den Weg. So ist es heute mit uns. Wir nehmen das Wort Gottes als das Schwert des Geistes und wir glauben, was der Herr uns zugesagt hat und vertrauen, dass er es wohl machen wird. Dank sei Gott für alle Prüfungen. Dank sei Gott für alle tiefen Wege. Dank sei Gott für alle Missverständnisse. Die Heilige Schrift lehrt uns, saget Gott Dank alle Zeit für alles. Können wir das? Kann ich das? Kannst du das? Murren können wir alle. Das konnte schon das Volk Israel. Aber damit kommen wir bei Gott nicht weiter. Jeder Vers in der Bibel hat seine Berechtigung. Und so wir ihn lesen und sagen, Herr, du siehst uns, wir können es und vermögen es von selbst nicht. Hilf du uns, deinem Worte nachzukommen und dir Dank zu sagen. Und in dem Moment, wo wir sogar für Prüfungen und Hindernisse und was immer es sein mag, Gott Dank sagen. Denn er weiß ja, wozu es dient. Und jedem Gotteskinde wird grundsätzlich alles zum Besten dienen. Steht das auch in eurer Bibel? Denen, die Gott lieben, dienen alle. Ihr sagt, aber das doch nicht, das kann doch. Höre auf, wir haben gar nichts zu sagen. Wenn die Heilige Schrift mir und dir in Römer Kapitel 8 schwarz auf weiß laut und deutlich sagt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, dann möchte ich nicht, dass einer es wagt, dem Worte Gottes zu widersprechen. Denn dann sind wir in innerer Auflehnung gegen Gott und das, was er gesagt hat. Und wenn wir uns dabei ertappen, dann ist es noch Zeit, vor den Herrn zu kommen und sagen, Heiland, vergib mir, ich habe mit meinem Schicksal gerichtet und mit den Menschen, mit den Umständen bin ich nicht fertig geworden. Hilf mir. Und dann, wenn wir, das brauchen wir dann keinem zu sagen, das dürft ihr alle für euch behalten. Aber ganz leise werdet ihr dann sagen, Herr, es waren nicht die Umstände, die das eigentliche Problem bildeten. Still, ihr könnt es ja für euch behalten. Aber dem Herrn könnt ihr es ruhig sagen, Herr, ich war mein eigenes Problem. Alles andere war nur die Umrahmung. Herr, ich bin es, der nicht da ist oder wo er sein sollte. Und schon wird sich alles legen, denn Gott will ja, dass uns geholfen werde. Gott will durch Prüfungen dich und mich zu einem Überwinder machen, zu Menschen, die dann seine Kraft rühmen können und ihm die Ehre geben. Auch heute heißen wir alle ganz herzlich willkommen. Gestern begrüßte ich einen Bruder aus der DDR, der mit Geschwister Strauß gekommen ist. Wir heißen dich ganz besonders willkommen, teurer Bruder, und wünschen dir Gottes Segen und möchten bei der Gelegenheit auch gleich Grüße mitgeben an alle unsere Brüder und Schwestern im anderen Teil unseres Landes. Lasst uns nun in das Wort Gottes hineingehen. Ich möchte von Jesaja 48, den ersten Teil von Vers 14 lesen. Anschließend wurde uns ja von Vers 15 schon gelesen. Hier heißt es, versammelt euch alle und hört. Wenn wir das heute befolgen, versammelt euch alle und hört. Wie oft haben wir die Redewendung oder den Satz, der ja in jedem Sinnschreiben geschrieben steht, vernommen, gelesen und gehört. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dann von Vers 15. Ich habe es angekündigt, habe ihn auch berufen. Ich habe ihn auftreten lassen und er wird sein Unternehmen siegreich durchführen. Tretet heran zu mir, vernehmt dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Nein, seit der Zeit, wo es vor sich geht, bin ich dabei gewesen. Jetzt aber hat Gott der Herr mich gesandt und seinen Geist. Ich möchte nicht noch einmal alles lesen, was schon gelesen wurde, aber wir haben gemerkt, was uns da gesagt wird. Oh, wenn du auf meine Gebote geachtet hättest, auf meine Weisungen, auf mein Wort, dann wäre dein Friede gewesen wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie die Wellen des Meeres. Es muss eine Möglichkeit geben, dass wir als Volk Gottes den Frieden Gottes haben und ihn tragen, wohin wir kommen. Und zwar in jedes Haus, das wir betreten, dass wir sagen können, wie der Herr es gebot, Friede sei mit euch. Aber dann muss der Friede auch mit uns sein, wenn wir ihn weitergeben wollen. Selig sind die, die Frieden mit Gott gefunden haben durch unseren Herrn Jesus Christus und die diesen Frieden tragen, ja mit sich nehmen, wohin sie gehen. Ich möchte aus dem Worte Gottes zwei Bibelstellen allen anderen vorausschicken. Die erste aus 1. Korinther, dem 2. Kapitel, Vers 8 und 9 und aus dem 4. Kapitel, Vers 1. 1. Korinther 3, Vers 8 und 9. Der Pflanzende hingegen und der Begießende sind einer wie der andere. Doch wird jeder seinen besonderen Lohn empfangen nach seiner besonderen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Hauptsächlich ging es mir um den 9. Vers. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Im Reiche Gottes entsteht etwas. Im Reiche Gottes tut sich etwas. Es ist ein Ackerfeld. Es muss gepflügt werden. Das Feld muss bearbeitet werden. Die Dornen und das Gestrüpp muss weg, damit der Same nicht erstickt, wie der Herr es im Gleichnis sagt. Und dann muss etwas entstehen. Gottes Ackerfeld sind wir, Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Da könnten wir zum Petrusbrief gehen, aufgebaut als Heilige und Geliebte auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde, und Paulus bezeugt das Gleiche. Dann in dem Wort 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Auch dieses Wort an die Gerichte, die dazu bestimmt sind, das Wort zu verkündigen, den Heilsratschluss darzulegen, denen Geheimnisse Gottes anvertraut worden sind, von ihnen wird gefordert, dass sie treu sind. Ich möchte mit dem, was gestern Abend gesagt wurde, fortfahren, obwohl in einer etwas anderen Richtung. Mitten in der Menschheitsgeschichte macht Gott ja Heilsgeschichte. Und wenn wir von den ersten Seiten der Bibel beginnen und zum Anfang zurückgehen, dann sehen wir einen Abel, einen Henoch und einen Noah. In den ersten fast 2000 Jahren sind dieses Männer, die in besonderer Weise hervorstechen, die einfach da sind und sie können nicht hinweggeschoben werden. Gott hat durch sie Heilsgeschichte gemacht. Ich möchte von den ersten beiden aus Hebräer, die im 11. Kapitel lesen, Hebräer Kapitel 11, hier wird uns von Abel und auch von Henoch etwas ganz Besonderes gesagt. Wir sprachen ja über den biblischen Glauben und auch darüber, dass der wirklich biblische Glaube eine Offenbarung Gottes ist. Nicht nur Offenbarung, sondern eine Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Heute hört man sehr oft, ja, Glaube ist Offenbarung. Und wenn man dann hinterhaken will, wie sieht die Offenbarung aus, lass sie hören, dann kommt nichts. Dann kommt die Wiederholung, ja, Glaube ist Offenbarung. Gott ist nicht ein Gott der Theorie. Und der Glaube ist nicht nur ein Wortbegriff. Der Glaube ist gegründet in Gott und im Worte, das der Betreffende gehört hat und beruht in der Verheißung, die uns gegeben wurde. Und dann wird der Glaube eine lebendige Offenbarung. Eine Offenbarung Gottes aus dem Worte dir und mir geschenkt worden. Haben wir das begriffen? Glaube nicht nur schlicht Offenbarung über irgendetwas, sondern Offenbarung des Willens und des Wortes Gottes. In Hebräer 11, Vers 4 und 5 lesen wir, durch Glauben hat Abel Gott ein wertvolleres Opfer als Kain dargebracht und durch ihn das Zeugnis erhalten, er sei ein Gerechter, in dem Gott Zeugnis für seine Opfergabe ablegte und durch ihn redete. Redet er auch jetzt noch nach seinem Tode. Bleiben wir hierbei stehen. Durch ihn redet er auch jetzt noch nach seinem Tode. Ja, was sagt er dir und mir? Was wird hier betont? Damals war noch keine Bibel geschrieben. Da gab es noch keinen Mose. Da gab es noch keinen Abraham. Da gab es noch, ja, der Noah war gerade geboren. Aber die Bibel war noch gar nicht da. Und trotzdem war Glaube da, Offenbarung da, Gottes Antwort da. Und Menschen, die Gott glaubten, Menschen, an die sein Wort erging, Menschen, die mit Gott in Gemeinschaft waren, weil sie dazu bestimmt wurden, ein Zeugnis Gottes auf Erden zu hinterlassen. Es gibt Menschen, die hinterlassen ihre eigene Lehre und ihr eigenes Zeugnis, vielleicht ihre eigene Biografie, aber dann gibt es Menschen, die haben nichts Eigenes zu hinterlassen als Vermächtnis. Die haben nur das zu hinterlassen, was Gott ihnen gab und das, was anderen zum Segen und zur Belehrung gereichen sollte. Von Henoch lesen wir in Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sähe. Und er war nicht mehr zu finden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gottes Wohlgefallen besessen habe. Ihr Lieben, wenn wir auf die Entrückung wirklich warten, dann genügt die Begeisterung und die Lehre darüber nicht. Dann müssen wir, wie Henoch, der siebente nach Adam, das Zeugnis haben, dass wir Gott wohlgefällig sind. Andernfalls warten wir vergeblich darum oder darauf. Halten wir's fest. Glaube ist Offenbarung des Willens Gottes aufgrund des Wortes Gottes, das dir und mir durch den Heiligen Geist in deinem und meinem Herzen verklärt werden muss. Und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann doch zu einem ganz besonderen Zweck, nämlich, dass wir etwas sein sollen zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und wir haben begriffen, dass Denominationen ihre eigenen Gemeinden bilden und dass jede nach ihrer Art hervorbringt. Der Herr ist nicht gekommen, um irgendwelche Kinder von Denominationen zu zeugen oder ins Leben zu rufen, sondern Gotteskinder. Und die Heilige Schrift lehrt es im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Allen denen, die an ihn glauben, gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Nicht nur Mitglieder einer Gemeinde, nicht nur das Hineinkommen in irgendeine fromme Gesellschaft, sondern ein Hineingeboren werden durch den Geist Gottes in das Reich Gottes. Und da haben wir nicht nur ein Versäumnis zu verzeichnen in all den Denominationen, sondern an uns und vielleicht in uns und auch um uns. Und wir müssen uns fragen, wie die einen zu Methodisten, die anderen zu Baptisten, und es gibt ihre etwa 300 an der Zahl, wurden, ohne dass die Betonung auf die Gotteskindschaft ganz und klar und deutlich gelegt wurde. Das Resultat ist das, wovon der Prophet sprach: Sie haben ein Geschlecht von unechten Kindern gezeugt. Kinder sind da, Kinder in dieser und in jener Gemeinde. Aber wo sind die Kinder Gottes, die am Ende der Gnadenzeit als Söhne und Töchter Gottes offenbar werden sollen, in denen und durch diejenigen der Herr seinen Ratschluss zu Ende führen kann? Wenn wir die Heilige Schrift betrachten, dann ist der erste Abschnitt von Adam bis Noah. Und da sehen wir insbesondere diese drei Männer hervorragen, um nicht zu sagen hervorragende Männer. Und warum werden sie uns in der Heiligen Schrift erwähnt? Das ist doch die Frage. Es lebten auch damals Menschen, die nicht erwähnt wurden in der Heiligen Schrift. Männer, die Gott geglaubt haben, waren es wert und würdig, in seinem Buch zum Gedächtnis niedergeschrieben zu werden. Es waren Männer und Menschen, deren Namen im Buch Gottes ohnehin geschrieben stehen. Und Gott wusste ja, dass sie ihm glauben werden und sein Wort als wahr annehmen. Da ist Abel. Niemand hat ihm gepredigt. Keiner hat ihn belehrt. Aber er hatte Glauben. Er war Gott wohlgefällig. Und der Glaube kommt nun einmal aus dem Worte Gottes. Ein Mensch, den Gott nicht anspricht, der kann nicht glauben. Aber jeder, den er anspricht, der kann nicht mehr im Unglauben verharren. Denn das Wort Gottes löst in unserem Herzen Glauben und Vertrauen aus. Es ist ja eine göttliche Saat, die dann hervorkommt. so sehen wir Abel. Er hatte die Offenbarung. Er hatte den Glauben. Er wusste, was Gott von ihm fordert. Und er brachte das Opfer dar. Und Gott sah ihn wohlgefällig an. Und deshalb steht hier in der Heiligen Schrift, ihm wurde vor seiner Entrückung bezeugt, dass er Gottes Wohlgefallen besessen habe. Gott legte sichtbares Zeugnis durch die Antwort ab und nahm das Opfer, das er dargebracht hatte, gnädig an. Und schon war das für Abel bis zu seinem Lebensende eine göttliche Bestätigung. Er hatte die Antwort Gottes bekommen. Nicht eine Theorie. Er sah, was geschehen war, konnte seine Straße fröhlich ziehen. Teures Herz, es muss dahin kommen, dass wir, nachdem wir Gottes Verheißungswort gehört haben, diese göttliche Antwort in Empfang nehmen, wodurch wir wissen, Gottes Wohlgefallen ruht auf uns. Der zweite Abschnitt war über Abraham, Isaak und Jakob. Und wenn man die Geschlechtsregister durchliest und die Völkertafel, dann sieht man, wie einen roten Faden zieht es sich hindurch, dass Gott mit Menschen von Generation zu Generation Heilsgeschichte gemacht hat. Wer war es? Wohl Nahor, der die Söhne hatte. Einer von ihnen, der Erstgeborene, war Abraham. Die anderen blieben da, wo sie waren, oder blieben unterwegs stehen. Aber Gott zog mit Abraham weiter, weil er mit ihm etwas vorhatte. Ich möchte euch heute in dieser Stunde, in dieser Andacht Folgendes klar vor Augen führen, dass die gesamte Heilsgeschichte und alle Männer Gottes von Anfang an der eine dem anderen schon die Plattform baute und das alles im Grunde genommen ununterbrochen von Anfang bis zu Ende hindurchgeht, bis endlich die Prophetie des Alten Testaments ihren Niederschlag im Neuen Testament findet und die vier Evangelien entstehen. Und dann entsteht die Apostelgeschichte, weil Männer Gottes da waren, die das, was als Evangelium verkündigt werden sollte, predigten und eine Gemeinde entstand. Und nachdem die Gemeinde entstanden war, wurden all die Briefe geschrieben an Einzelne und an Gemeinden. Es ist, wie schon gesagt, wie ein roter Faden, der sich einfach hindurchzieht. Über all diese Männer, durch die Gott Heilsgeschichte gemacht hat. In 1. Mose im 11. Kapitel in Vers 24 steht, als Nahor 29 Jahre alt war, wurde er der Vater Taras. Nach der Geburt Taras lebte Nahor noch 119 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Als Tara 70 Jahre alt war, wurden ihm seine Söhne Abraham, Nahor und Haran geboren. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann könnten wir sehen, wie die Heilsgeschichte weitergeht. Sofort im 12. Kapitel begegnen wir im 1. Vers dem Ausspruch: Der Herr sprach zu Abraham. Halleluja, Preis sei Gott. Die anderen beiden werden nicht mehr erwähnt. Nahor und Haran wurden nicht angesprochen. Gott wusste, wer seinem Worte Glauben schenken würde. Gott wusste, wer in seinen Wegen wandeln wird. Und diejenigen hat er angesprochen, mit denen hat er Heilsgeschichte gemacht. Wenn wir dann diese Kapitel weiterlesen, dann gab Gott immer wieder Verheißungen und hat sie dann auch erfüllt. Dem Abraham sagte er in 1. Mose 15, Vers 13, da sprach er zu Abraham, sicher sollst du wissen, dass deine Nachkommen als Fremdlinge in einem Lande weilen werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie als Knechte dienen müssen und man wird sie bedrücken 400 Jahre lang. Wir alle kennen ja die Geschichte, als dann die Zeit um war, gedachte Gott seines Wortes, seiner Verheißung und seines Volkes. Denn das Volk war doch mit der Verheißung, die er gegeben hat, verbunden. Gottes Verheißungen sind untrennbar mit seinem Volke verbunden. Amen. Oh, vielleicht wird Gott euch noch bitten müssen, das in eurem Herzen zu bestätigen. Bedenkt doch einmal, was dadurch gesagt worden ist. Ich wiederhole es im Namen des Herrn. Das Volk Gottes ist von den Verheißungen Gottes nicht zu trennen. Denn die Verheißungen Gottes sind doch an das Volk Gottes gerichtet worden. Und was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Merkt ihr, worum es geht? Um den Glauben, der in dir und mir göttliche Realität wird. Es muss von hier ein wenig tiefer fallen, nämlich in das Herz hinein. Und dann ist Glaube Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Halleluja! Preis sei unserem Gott! Jemand, ganz gleich wen wir heute auf der Straße treffen würden, könnten wir, oder wenn wir ihn fragen würden, glaubst du oder glauben sie? Natürlich glaubt ein jeder, aber ein jeder glaubt, was er will oder was ihm verkündet und gesagt wurde. Gottes Volk, nimm doch die Sache ernst. Wir kommen doch jetzt in eine Phase hinein, in der wir all diese Dinge wissen müssen und nicht nur wissen müssen. Sie müssen uns zu einer göttlichen Realität. Sein Glaube, die lebendige Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes für ihn und seine Nachkommen war, ist gekoppelt gewesen mit dem totalen Gehorsam des Wortes, das ebenfalls aus dem Munde Gottes ergangen war. Wir müssen uns damit abfinden oder darauf einstellen, dass der Glaube im Volke Gottes, der aufgrund des Wortes und der Verheißungen Gottes in dir und mir zu einer lebendigen göttlichen Offenbarung geworden ist, dass er mit dem Gehorsam Hand in Hand gehen muss. Vor kurzem habe ich es hier wohl erwähnt, dass unser Glaube Leben bekommen muss, dass er Füße haben muss, dass er Hände haben muss, dass der Glaube beweglich werden muss, dass in den Leib des Herrn, in die einzelnen Glieder
die zerstreut umherliegen, dass der Geist des Herrn über sie kommt und dass sie zu einem lebendigen Leibe zusammengefügt werden, wie der Prophet Hesekiel es vom Hause Israel sah. Und dass wir dann auf unsere Glaubensfüße gestellt als Leib des Herrn, dem Haupt Jesus Christus, unterordnet worden wären, damit wir ihm zur Verfügung stehen, damit er tun kann, was er sich vorgenommen hat. Als die Zeit erfüllt war, geschah das, was Gott verheißen hatte. Er ließ nicht mehr auf sich warten. So wird es auch jetzt am Ende der Zeit sein. Gott hat eine Schar, die warten konnte, die keinen Ismael hervorbrachte, um etwas nachweisen zu können, sondern die aus der Verheißung sind, werden auf die Erfüllung der Verheißung warten. Und dann wird der Segen Gottes darauf ruhen. Diese drei Männer, die wir aus dem ersten Zeitabschnitt erwähnt haben, zwei von ihnen haben wir bereits ein wenig näher betrachtet und aus Hebräer 11 gelesen. Von dem letzten möchte ich aus 2. Petrus, dem 2. Kapitel lesen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Hier steht von Noah: Er hat auch die alte Welt nicht verschont, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, zusammen mit 7 anderen am Leben erhalten, als die Sündflut über die gottlose Menschenwelt hereinbrach. Was war's? Noah als Mann Gottes blieb bewahrt und diejenigen, die seiner Botschaft Glauben geschenkt haben, sie gingen in die Arche ein und Gott hat der ganzen Welt durch den Glaubensgehorsam dieses einen Mannes das Urteil gesprochen. Und da würde vielleicht jemand sagen, ja, dieser Noah, der hat ja auch ein Register, das nicht ganz einwandfrei ist. Aber lasst mich euch sagen, Gott hat ja allen Schaden gut gemacht. Und wen traf es im Grunde genommen? Nicht den betrunkenen Noah, der sich entblößt hatte, sondern Ham und besonders seinen Sohn Kanaan, der sich lustig darüber gemacht hatte, dass es seinem Vater übel ergangen war. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Knechte Gottes sind nicht dazu da, dass man ihre Blöße aufdeckt. Gottes Knechte sind dazu da, dass man das Wort, das Gott durch sie redet, hört, glaubt, darauf eingeht und sagt, Herr, es geht nicht um den Menschen, es geht um dein Werk, um dein Wort, es geht um uns alle, die wir vor dir bestehen möchten. Ist das so oder nicht? Wenn es um Menschen ginge, dann würden wir hier das Programm von William Branham darbieten und das Programm von Bruder Frank und vielleicht noch einigen Brüdern hier. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott zu seinem Rechte kommt und dass uns allen klar wird, er hat mitten in der Menschheitsgeschichte Heilsgeschichte gemacht. Und wenn ihr das erste Blatt, das erste Kapitel des Neuen Testaments aufschlagen möchtet, dann werdet ihr feststellen, dass der Herr direkt an den Anfang des Neuen Testaments die Erfüllung des Alten Testaments gestellt hat. Wichtig ist vielleicht noch, dass wir gerade schnell Vers 16 und vielleicht noch 17 lesen. Jakob, der Vater Josefs, des Ehemannes der Maria, von welcher Jesus geboren ward, der da Christus genannt wird. Und jetzt kommt's. Man sieht, von Abraham bis David sind es im Ganzen 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft ebenfalls 14 Geschlechter. Endlich von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Christus nochmals 14 Geschlechter. Hier wird alles aus dem Alten Testament noch einmal kurz gefasst, aber geordnet wiedergegeben. Und dann lesen wir gleich in Matthäus 1, Vers 22. Dies alles ist aber geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, siehe, die Jungfrau wird gute Hoffnung werden und so weiter. Wir können in Kapitel 2 sofort Vers 5 lesen. Er wurde zu Bethlehem in Judäa geboren, denn so stand es bei dem Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1 geschrieben. Ihr könnt sofort weiterlesen, dass er nach Ägypten hingehen musste, auf das die Schrift erfüllt werde, Vers 15. Dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So sollte sich das Wort erfüllen, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der das sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Vers 17. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der da spricht, ein Geschrei hat man in Rama vernommen, lautes Weinen und viel Wehklagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, dass sie nicht mehr da sind. Überall, ihr könnt Kapitel für Kapitel lesen, und in all den vier Evangelien ist immer wieder Bezug darauf genommen worden. Und dann steht die Redewendung, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geschrieben oder gesagt worden ist. Johannes kam genauso wie der Prophet Jesaja es in Kapitel 40 gesagt hat und in Malachi 3, Vers 1. Der Herr Jesus kam so, wie von ihm geschrieben stand. Sein Dienst verlief nach Jesaja 35. Haargenau so wird es in den Evangelien berichtet. Dort steht geschrieben, die Blinden werden sehen und die Lahmen werden gehen. Die Zunge des Stummen wird reden und der Lahme wird springen wie ein Hirsch. Man hätte von Anfang an, und man hat auch von Anfang an hervorgehoben, dass grundsätzlich in allem das prophetische Wort, durch welches die Heilsgeschichte vorausgesagt worden war, Erfüllung gefunden hat. Und dann frage ich euch heute, wozu hat Gott uns die prophetische Orientierung gegeben? Doch nicht, dass wir daran vorbeigehen oder sie deuten oder mischen, sondern dass wir klar und deutlich unseren Finger auf die Erfüllung der verschiedenen Bibelstellen legen können und sagen, dieses alles geschieht, auf das erfüllt werde, was der Herr in seinem Worte gesagt hat. Heute geht es nicht um eine Lehre, die besonderen Eindruck machen soll, nicht um eine Erkenntnis. Heute geht es darum, dass wir als Kinder Gottes mit dem Heilsratschluss unseres Gottes, der in diesen Tagen seine Vollendung und zum Abschluss gebracht werden soll, dass wir die Einsicht, die Übersicht bekommen und die Gnade vor Gott finden, eingeordnet zu werden in das, was Gott in diesen Tagen tut. Jeder kann aus irgendeinem Evangelium etwas lesen und eine Predigt darüber halten. Jeder kann das, was Paulus einmal schrieb, vorlesen und darüber sprechen. Und dagegen gibt es nichts einzuwenden. Aber dadurch, dass wir jetzt in diesem letzten prophetischen Zeitabschnitt leben, benötigen wir nicht nur Belehrung, sondern eine prophetische Orientierung. Und damals schrieb Petrus, der all die Lehren kannte und wusste und sie an die Gemeinden gerichtet hatte, umso fester habt ihr nun das prophetische Wort, das an einem dunklen Ort wie ein helles Licht leuchtet. Was war es? Das prophetische Wort hat den prophetischen Teil der Heilsgeschichte beleuchtet und hat allen Gläubigen wissen lassen. Auf diese Weise hat nun Gott in Erfüllung gehen lassen, was er durch all die Propheten gesagt hatte. Steht nicht im Propheten Jesaja geschrieben, der das Wort seiner Knechte verwirklicht und den von ihnen verkündeten Ratschluss zustande kommen lässt. Gott kann nichts machen, es sei denn, er tut es gemäß seinem Worte. Und da haben wir immer die absolute Gewissheit und Sicherheit, so uns der Wille Gottes durch das Wort Gottes geoffenbart wurde, sind wir nicht von Menschen, sondern von Gott belehrt worden. Und das ist die Verheißung, die wir in der Schrift bekommen haben. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer alle? Die Moslems und die Hindus und die Sikhs und die Brahmanen und wer sie alle sind? Nein, mein Volk, denn Belehrung wird von mir ausgehen. Und Gott hat gesprochen, nicht in Rätseln, nicht an einem verborgenen Ort. Gott hat in Klarheit und Wahrheit geredet. Und alle, die zum Volke Gottes gehören, stellen sich dieser göttlichen Belehrung. Und plötzlich sitzen wir alle auf der Schulbank Gottes. Keiner hat mehr das Bedürfnis, den anderen zu belehren oder zu bevormunden. Alle haben nur noch ein Verlangen, zu den Füßen des Herrn zu sitzen, von ihm gelehrt und belehrt zu werden. Ihr Lieben, das Ende muss dem Anfang gleich werden. Göttliche Ehrfurcht und heiliger Respekt vor ihm und seinen Worte müssen in uns wieder zurückkehren. Anders wird es nicht gelingen. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Und wer die Furcht Gottes nicht in sich hat, der hat noch nicht mal den Anfang. Der hat noch nicht mal den Anfang. Denn die Furcht Gottes ist der Anfang der göttlichen Weisheit und alles dessen, was er zu sagen und zu lehren hat. Wenn uns die Furcht Gottes fehlt, dann müssen wir eingestehen, dass göttliche Belehrung noch nicht zur göttlichen Offenbarung und damit zu einem lebendigen Glauben in uns geworden ist. Dann haben wir mit unserem Intellekt Ja gesagt, ohne dass unsere Herzen wirklich davon erfasst und berührt worden sind. Der Herr wird eine Gemeinde haben, die herausgerufen, die abgesondert, die aus Babylon herausgekommen ist und nichts mehr mitnehmen möchte, was zum babylonischen Bereich gehört, sondern etwas ganz Neues geworden ist durch die Gnade Gottes. Wer wünscht es sich von Herzen mitzuerleben, an sich selber und auch an allen Gliedern des Leibes des Herrn, dass wir zu dem ursprünglichen Glauben, zu der ersten Liebe, den ersten Werken der Einmütigkeit des Geistes, der Gemeinsamkeit, ja zu allem zurückgebracht werden, so dargestellt werden, wie es am Anfang war. Wer hat das in sich? Wer möchte das? Ja, ich möchte es. Und ich sag's euch, ein solches Verlangen könnte nicht in uns sein, es sei denn, Gott hat es hineingelegt. Und wenn er es hineingelegt hat, dann darf ich euch sagen, so gut kenne ich Gott und Gottes Wort, dass er nie in uns ein Verlangen nach etwas hineinlegen würde, das er nicht schon für uns bereit hält. Wir können nur nach dem Verlangen tragen, das Gott uns verheißen und zugedacht hat. Und wir singen mit dem Liederdichter, Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Der neue Bund, das neue Testament, das der Erlöser mit den Erlösten auf Golgatha machte, ist rechtskräftig geworden mit Eintritt des Todes dessen, der das Testament gestiftet hat. Halleluja! Preis sei unserem Gott! Äußerlich reißen sich manche nach einem Testament und es kann auch dies und das damit gemacht werden. Wie steht's um das größte Testament aller Zeiten? Wem ist es hinterlassen worden? Den Seinen. Den Seinen. Er hat den neuen Bund in seinem Blute mit uns gemacht und sagte, dies ist das Blut des neuen Bundes. Ein Testament. Und dann starb er. Alles, was in diesem neuen Testament geschrieben steht, gehört rechtsmäßig dir und mir. Und wenn der Feind uns da abseits gebracht oder getrieben hat, dann möchten wir den Herrn bitten, dass er den Anwalt, und das mag jetzt nicht so ganz geläufig sein, aber das Wort, das ich jetzt gerade noch in Griechenland, in der griechischen Sprache gehört habe, ich möchte es nicht erwähnen, weil ich es vielleicht nicht richtig ausspreche, aber das Wort für Tröster ist das gleiche Wort für Helfer, für Beistand und Anwalt. Ich werde euch den Tröster senden, den, der euch Beistand leistet, den, der euch vertritt, den Anwalt, der eure Sache führt. Und als unser Bruder das Wort las, jetzt hat der Herr mich gesandt und seinen Geist. Nicht nur mich, sondern seinen Geist. Nicht nur das Wort, sondern auch den Geist, um uns als Volk Gottes zu unserem Recht, zu unserem göttlichen Recht zu verhelfen. Ich sage euch heute, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf uns in Macht herabkommt, dann haben wir in dieser göttlichen Ausrüstung den Tröster, den Anwalt, den Beistand, den Helfer, dann haben wir alles in ihm, was wir benötigen. Genau wie er König, Priester und Prophet ist, Sohn Gottes, Menschensohn, Sohn Davids, und vieles mehr. So will Gott durch den Heiligen Geist einen Zwang auf Satan ausüben für die Gläubigen, damit die Gläubigen zu ihrem von Gott gegebenen Recht kommen und alles, was in diesem hinterlassenen Testament geschrieben steht, dass es ihnen ohne jegliche Abänderung und ohne jeglichen Abstrich zukomme. Ich kann es glauben, dass Gott diese Macht hat. Ich kann es auch glauben, dass er sie einfach offenbaren muss. Denn es geht nicht anders. So gewiss, das Blut des Erlösers für die Erlösten floss und damit der neue Bund rechtskräftig wurde und wir mit Gott versöhnt worden sind. So gewiss haben wir als mit Gott Versöhnte das Recht, die Dinge, die uns in dem hinterlassenen Testament zugedacht worden waren, in Anspruch zu nehmen. Wenn wir selber merken, dass wir da nicht ganz zu unserem Recht kommen, dann wenden wir uns an unseren Rechtsanwalt, an unseren Helfer, an unseren Beistand und sagen: Herr, du hast in deinem Worte verheißen, ich werde euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit, den Helfer. Vielleicht lese ich es euch, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Evangelium Johannes 16, zweiter Teil von Vers 5 oder vielleicht von Vers 4 noch. Dies habe ich euch aber nicht gleich anfangs gesagt, weil ich noch bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du, sondern weil ich dies zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Helfer, der Anwalt oder Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Halleluja, preis sei Gott. Die Zeit ist um, vielleicht werden wir das heute Nachmittag noch vertiefen und sehen. Zu Pfingsten kam der Tröster, der Helfer, der Heilige Geist. Und ich frage euch, hat der Geist Gottes die Urgemeinde dazu bevollmächtigt und befähigt, dass jede gegebene Verheißung göttliche Realität wurde, ja? Hundertprozentig. Nicht ein Petrus, der die Ärmel hochgemacht hat und gesagt, hier bin ich. Nein, alle Apostel, insgesamt waren es 120, die gewartet haben. Und dann kam ein Brausen vom Himmel, ein Wind wehte, aber diesmal war Gott in der Sache. Bei Elia kam der Sturm und es geschah vieles, aber Gott hatte sich noch nicht hören lassen. Hier war alles vereint. Die erste erlöste Schar, die sich zusammengefunden hatte, wartete einmütig als ein Herz und eine Seele. Jetzt kam die Kraft Gottes in die Gläubigen, in die Erlösten hinein, um zu erzwingen, dass jede Verheißung Realität wird, dass jedes Wort Gottes bestätigt und Erfüllung findet. Auch uns wird es jetzt nicht anders gehen. Schaut, Bruder Brenhem hat mit seinem einmaligen Dienst, und ich sage das von ganzem Herzen und aus ganzer Überzeugung, sein Dienst kann nur mit dem Dienst unseres Herrn verglichen werden. Selbst Paulus und Petrus haben den Dienst bis in alle Einzelheiten hinein nicht so gehabt. Wer darüber eine Frage hat, kann sie ruhig mal stellen. Dann bin ich gern bereit, es zu erklären. Aber durch diesen gewaltigen Dienst hat er gemeint und erwartet, dass die Gemeinde hervorkommen sollte. Und was geschah? Viel durcheinander und manchmal Dinge, die uns einfach wehtun, sind als Resultat offenkundig geworden. Aber lasst mich euch im Glauben sagen, die Saat ist nicht vergeblich ausgestreut worden. Sie wird Frucht bringen. Und das, was er als Resultat durch seinen Dienst erwarten konnte, rechtmäßig erwarten konnte, das garantiere ich euch, wird am Ende als göttliches Resultat in Herrlichkeit dastehen, in der Gemeinde, in der wiedererstatteten und zurechtgebrachten Gemeinde des lebendigen Gottes. Denn Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Wir müssen aber einsehen, dass wir jetzt diesen Helfer brauchen, den Heiligen Geist. Und damit gestehen wir ein, dass wir selber hilflos sind und uns nicht helfen können. Ist jemand, der sich selber helfen kann? Dann hätten wir schon längst getan. Wir hätten sogar schon anderen geholfen. Ihr Lieben, es ist einer, der dir und mir, der uns allen helfen kann. Und das ist der Heilige Geist, der in uns Wohnung nehmen muss, die Kraft Gottes, um jedes Wort Gottes in die Tat umzusetzen und uns in den Besitz alles dessen zu bringen, was uns in diesem Testament hinterlassen worden ist. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Für eine solche Wolke von Zeugen, von Männern Gottes, die uns hinterlassen worden sind. Männer, durch die Gott Heilsgeschichte machte. Männer, die sein Wort hörten, seine Verheißungen glaubten, lebendige Offenbarung von dem lebendigen Gott empfingen und ihr Zeugnis zu unserer Glaubensstärkung hinterlassen haben. Wollen wir es heute aus der Hand des Herrn entgegennehmen und sagen, treuer Gott, inmitten der Menschheitsgeschichte machst du Heilsgeschichte. Mitten unter all den Gemeinden hast du deine Gemeinde. Und ich möchte zur Klärung sagen, dass wir nicht den Anspruch stellen, Gemeinde des Herrn zu sein und alle anderen abtun. Nein, wir möchten nur durch den Glauben, der gemäß der Schrift ist, zu der Gemeinde gehören, die ja aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Gemeinden und Denominationen herausgerufen wird. Der Herr kennt die Seinen und die Seinen hören sein Wort und folgen ihm. Oh, ich weiß, dass Gott der Herr heute mit uns gesprochen hat. Er führt uns vor Augen, das, was ich mit all denen getan habe, die mein Wort im Glauben aufgenommen haben, und es wurde ihnen zu einer lebendigen Offenbarung, das werde ich mit denen tun, die mein Wort in diesen Tagen annehmen, und werde sie in den Besitz alles dessen bringen, was ich verheißen habe. Wenn ich das in der ersten Person sagte, dann nur, um euch wissen zu lassen, dass es nicht ein Mensch ist, mit dem wir es zu tun haben, sondern wenn der Herr heute hier stünde, würde er nicht genau das sagen, was eben gesagt wurde? Würde er uns nicht zurufen, mein Volk lernt von all den Beispielen und was ich je und je getan habe, werde ich abermals tun an euch, die ihr mir glaubt, die ihr mir dient und nachfolgt, die ihr bereit seid, gehorsam zu sein. Möge der treue Gott uns alles segnen und mit uns allen sein aus Gnaden. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir doch gemeinsam den Chorus. So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut verspielt von Sünden.
Neigen unsere Häupter, schließen die Augen und prüfen uns in der Gegenwart des Herrn. Vor ihm, dem heiligen Gott, erscheinen wir unrein, unwürdig, unbrauchbar, ratlos und hilflos. Und dennoch schauen wir nach Golgatha und sehen, dass Gott sich mit uns versöhnte, unsere Schuld tilgte, allen Schaden gut machte und dass er uns das Amt der Versöhnung übertragen hat, wie Paulus es damals an die Korinther schrieb und sagte, wir rufen nun und mahnen euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung ist geschehen, das Heil wurde gegeben, die Vergebung ist da, aber auch ein Geschenk muss angenommen werden. Wer es nicht annimmt, hat es nicht. Sollten noch einige unter uns sein, die dieses Gnadengeschenk Gottes noch nicht angenommen haben. Teure Herzen, nehmt es jetzt an. Nicht religiös sein führt uns zum Ziel, nicht die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, sondern Christus als unseren Erlöser, als Retter, als Heiland aufzunehmen, damit der Glaube göttliche Offenbarung wird und sich in unserem Leben auswirken kann. Wir spüren die Gegenwart Gottes. Der Herr ist uns nahe. Er hat nicht nur sein Wort gesandt, sondern auch seinen Geist, um an all denen, die durch das Blut erkauft und versöhnt worden sind, das Wort Gottes zu vollstrecken, ja, es als für sie vollbracht und ihnen zugedacht zu verklären. Möge der treue Gott seinen Geist auf uns kommen lassen, damit er uns hilft und beisteht, unsere Rechte einfach zu beanspruchen. Und der Herr wird uns nahe sein, er wird helfen. Sonst hätte er nicht so durch sein Wort zu uns gesprochen. Halleluja! O preis sei Gott, dass noch redet, ist doch nur Gnade. Wie viel Mühe hat sich mit uns schon gemacht. Und manchmal sind wir schwerhörig, manchmal begreifen wir nicht. Aber heute möchte dass wir's alle auf und annehmen. Hat mit uns Gedanken der Liebe und des Friedens. Wird sein Werk zur Vollendung führen. Während die Häupter geneigt und die Augen geschlossen sind, sollte jemand hier sein, der seine Entscheidung ganz für den Herrn treffen möchte, so dürft ihr kurz die Hand heben und sie wieder runtertun. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gott segne euch. Dankeschön, danke. Gott segne euch. Halleluja. Ehre sei unserem Gott. Wir sollen Menschen sein, die zu seiner Gemeinde hinzugefügt werden, um Anteil zu haben an dem letzten Abschnitt der Heilsgeschichte. Lasst uns beten, allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir danken dir für das herrliche Zeugnis all derer, zu denen du gesprochen, die dir geglaubt und gedient haben, die dir treu und gehorsam folgten. Wir danken dir für Abel, für Henoch, für Noah, Herr, für all deine Knechte und Propheten, für alle Apostel, für alle Knechte Gottes, für alle Kinder Gottes, die du herausgerufen, zu dir gezogen, begnadigt hast. Ja, du hast aus Menschenkindern Gottes Kinder gemacht. Wir danken dir dafür. Jetzt bitten wir dich gemeinsam, o Gott, sende uns den Tröster. Du hast es verheißen, den Beistand, den Helfer, der für uns eintritt, da wo unser Glaube zu schwach ist, Herr, unser Vertrauen zu mangelhaft, da wollest du uns durch die Kraft des Geistes zu Hilfe kommen, damit alle göttlichen Forderungen Realität werden und wir sie erleben dürfen zum Preise deines Namens. Segne alle, die ihre Hände erhoben haben. Treuer Gott, wir möchten, dass unter dem Schall deines Wortes wir dich erleben und dass alle Verheißungen an uns allen wahr werden. Erlösung, Befreiung, Heilung, Taufe im Heiligen Geist. Oh, dass wir damit rechnen, dass alles, jedes Wort erfüllt wird, während die Predigt ergeht und dein Geist über die Gemeinde kommt. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, das prophetische Wort in einer Sonnenklarheit gehört zu haben. Wir danken dir, dass du uns den Pfad erleuchtet hast, den wir zu gehen haben. Hilf uns nun in unserem persönlichen Glaubensleben, in unserem Glaubensgehorsam, dir zu dienen und zu deiner Verfügung zu stehen. Herr, ich kann nicht anders als glauben wie Abraham, wenn die Zeit erfüllt sein wird, schaust du auf dein Volk herab in Gnaden, erhebst dich, streckst deinen Arm aus und schenkst Befreiung, verhilfst deinem Volke zu ihrem Recht, löst deine Verheißung ein. Halleluja, Preis und Ehre sei dir. Wir danken dir, dass diese Zeit nahe gerückt ist. Mögen wir an der letzten mächtigen Gnadenheimsuchung Gottes Anteil haben. Und wir danken dir, es wird nicht durch Heere und nicht durch Macht geschehen, sondern durch deinen Geist. Dein Geist, der das Wort gegeben, der es ausgehaucht und inspiriert hat, derselbe Geist wird über alle kommen, die dein Wort aufgenommen haben, und wird es in ihnen zu einer göttlichen Inspiration und Offenbarung werden lassen. Und ich danke dir, dass dann unser Glaube sein wird, wie die Schrift es gesagt hat. Und jedes Wort wirst du bestätigen, jede Verheißung wirst du einlösen. Dank, Preis, Ruhm und Ehre sei dir in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen.
Himmlischer Vater, von ganzem Herzen bitte ich dich darum, dass du uns allen tief ins Herz hineinschreibst, dass wir weder von dir noch von deinem Wort oder Verheißungen getrennt werden können, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Geliebter Heiland, mögen wir das vollbrachte Erlösungswerk ganz neu aus deiner Sicht sehen. O Gott, und nicht mehr auf uns, sondern auf dich schauen. Denn wer auf dich schaut, wird erquickt, und wer auf dich traut, kann nicht zu Schanden werden. Geliebter Heiland, möge dein Volk an diesem Tage verstanden haben, dass deine an uns gerichteten Verheißungen an uns und durch uns Erfüllung finden werden. Geliebter Heiland, mach du den Glauben, der uns durch die Predigt aus deinem Worte kam, lebendig und zu einer göttlichen Offenbarung deines Willens. Herr, ich danke dir, dass du nach der Zeit der Trübsal und Nöte eine Zeit der Erfrischung und Belebung von deinem Angesicht kommen lassen wirst. Geliebter Herr, möge der Anfang gemacht worden sein. Schenk uns den Tröster, den Heiligen Geist, der uns beisteht und vertritt, Herr. Sei du mit uns allen. Dein Volk ist gesegnet. Dein Volk hat eine Zukunft. Dein Volk wird miterleben, dass die letzten Verheißungen erfüllt werden. Habe innigen Dank, du bist nahe. O Herr, es fällt uns schwer, abzubrechen oder aufzuhören. Du hast uns die Verbindung zu dir geschenkt. Es ist wahr, was geschrieben steht. Gott war in Christo und versöhnte uns mit sich selber.